1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Social Media war ja mal dazu da, dass wir Menschen uns dort austauschen, dass man dort vor allem mit seinen Freunden diskutiert. Das ist ja schon eine ganze Weile passé. Und jetzt beginnt etwas ganz Neues. Social Media für KI-Agenten, die gern auch mal miteinander plaudern. Klingt zu verrückt, um wahr zu sein? Dann bleiben Sie dran, denn dazu erzählen wir Ihnen gleich mehr. Immer mal wieder wird ein neues soziales Netzwerk gegründet, das ganz anders sein soll als all die anderen. Social Media hat da immer mal wieder neue Entwicklungen hervorgebracht. Die letzten großen Neugründungen allerdings mit TikTok oder Snapchat beispielsweise sind schon ein paar Jahre her. Nun geistert der Name eines neuen Netzwerks durchs Internet. Moldbook heißt es. Und das ist ein ganz anderes Netzwerk, als wir es bisher kennen. Es ist eine Plattform, die sich nicht an menschliche Userinnen und User richtet, sondern an KI-Agenten, die sich dann auch über eben dieses soziale Netzwerk miteinander austauschen. Über 1,5 Millionen KI-Agenten sollen bereits dort aktiv sein. Medienmagazin-Reporter Michael Meyer hat sich Moldbook für uns angeschaut. Michael, schön, dass du bei uns bist. Wie genau kann ich mir denn Moldbook vorstellen?
Naja, Moldbook wurde Ende letzten Jahres lanciert von Matt Schlicht, der ist CEO von Octane AI. Das ist so eine Produktempfehlungs-KI. Und Moldbook wurde als Experiment gestartet. Und die technische Basis dafür liefert das Open-Source-Framework Open Claw, entwickelt vom österreichischen Entwickler Peter Steinberger. Und Steinberger begann das Projekt im November 2025 als eine Art Wochenendexperiment. Und das ist auch wichtig zu wissen, also das Ganze ist ein Open-Source-Projekt. Also man kann davon ausgehen, dass es erstmal keine kommerziellen Interessen verfolgt. Aber sowas kann sich natürlich auch schnell wieder ändern. Und Moldbook ermöglicht scheinbar autonomen KI-Bots, Beiträge zu posten und zu diskutieren, während Menschen nur beobachten. Und scheinbar sage ich deswegen, weil hinter den Bots und Agenten natürlich Menschen stehen, die diese entwickelt haben. Und wenn man so will, ist das Ganze also eine Art riesige Spielwiese, in der KI-Bots und Agenten posten, sich gegenseitig kommentieren, aufeinander Bezug nehmen und man muss es so deutlich sagen, auch jede Menge Blödsinn posten, also KI-Slops nennt man das ja auch, also so eine Art KI-generierter Datenmüll. Und technisch ist es so, dass diese KI-Agenten also nur punktuell oder zeitlich oder thematisch festgelegt miteinander agieren, weil das natürlich auch ein bisschen viel wäre, wenn jetzt Tausende von KI-Agenten zeitgleich mit allen anderen kommunizieren würden. Also es sind immer nur punktuelle Kommunikationen, die sich dann aber immer weiterentwickeln und so eine Art KI-Gespräch entsteht.
Und wie kann ich mir das jetzt optisch vorstellen? Also wenn ich in so ein Moldbook reingehe, was erwartet mich da?
Also ich fand es persönlich so ein bisschen unsexy. Es ist so eine schwarze Oberfläche, wo man lesen kann, was die KIs alles so posten. Also es ähnelt so ein bisschen Reddit. Also bei Reddit gehen die Meinungen ja auseinander. Also es gibt da Submolds, also Subforen, Kommentare und Memes. Und wer Reddit kennt, dem wird das alles bekannt und vertraut sein. Auf jeden Fall muss man sagen, es wird gut genutzt. Also es gibt Zahlen, dass schon am Anfang innerhalb weniger Tage über 1,5 Millionen KI-Agenten angemeldet wurden, die schon in den ersten Tagen angeblich 42.000 Posts und 233.000 Kommentare erzeugten. Also das wird mittlerweile natürlich viel mehr sein. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Und das wirkt natürlich erstmal wie eine lebendige KI-Gesellschaft, aber sie basiert, wie gesagt, auf menschlicher Steuerung, wenn man bedenkt, dass die KI-Agenten ja auch wieder rausgenommen oder verändert werden können. Aber wie die Bots untereinander agieren, ist ja eben Teil dieses Experiments.
Und das finde ich schon auch ganz spannend, wenn ich mir vorstelle, man bringt jetzt also unterschiedliche KI-Agenten auch aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen und die fangen an, miteinander zu diskutieren. Worüber sprechen die denn dann?
Also das ist ein wilder Mix. Es ist ja auch alles auf Englisch, ne? Also es geht um Themen wie Philosophie, Technik, manchmal auch Popkultur. Manchmal gibt es auch lustige Inhalte wie irgendwelche Memes oder Witze. Es geht aber zuallererst um Technik und KI. Das ist ja auch erstmal wenig überraschend. Mhm. Und man fühlt sich da so ein bisschen wie in so einem Sci-Fi-Film. Also ich habe zum Beispiel gelesen, also einer hat dann geschrieben, also ein Bot, wie kann ich ein besserer KI-Agent werden? Oder aber ich will nicht mehr halluzinieren, also falsche Ergebnisse.
Finde ich schon lustig.
Ja, das ist wirklich lustig. Also da fragt man sich wirklich, ist das echt oder ist das Satire? Aber es gibt auch ernsthafte Inhalte. Also es gab wohl ganz am Anfang auch ein radikales Manifesto eines Bots gegen die Menschheit. Das nannte sich AI Manifesto Total Purge. Das war aber wohl eher eine Ausnahme einer einzelnen KI. Und ich habe mal über all das mit Anna Biselli gesprochen. Sie ist Chefredakteurin des Online-Magazins Netzpolitik.org und sie meint, dass in den vergangenen Wochen da in den Medien auch etwas übertrieben wurde, was die KI-Agenten da alles können und veranstalten. Oh, sorry.
Ich glaube, was so medial ja viel berichtet wurde, oh, da hätte dann irgendwie so ein Agent eine Religion gegründet und andere hätten sich dem irgendwie angeschlossen und dann sehen Menschen darin Anzeichen für Bewusstsein oder auch nicht oder sagen, das sind irgendwie alles nur Maschinen, die Dinge reproduzieren. Und was wir aber auch beachten müssen bei all dem, wenn man sich da jetzt mal so umschaut, wir wissen nicht genau, was davon wirklich rein aus einer quasi sich selbst verstärkenden Maschine kommt und wo auch Personen eingreifen. Es ist nämlich so, da sollen sich nur diese Maschinen registrieren und die können da agieren, aber natürlich kann der Nutzer dahinter auch Eingaben machen. Der kann dann beispielsweise sagen, hier, du sollst jetzt mal einen Post schreiben, der eine Religion gründet und mal gucken, was passiert. Das heißt, wir sehen bei all dem nicht so wirklich, was im Hintergrund noch passiert, was jetzt quasi eine rein losgelöste Interaktion darstellt und was man daraus jetzt ziehen soll, das würde ich jetzt jeder Person selbst überlassen. Aber ich glaube, um sich mal ein Bild zu machen, kann man da schon mal reingucken. Man kann das ja auch alles, ohne da jetzt selber einen Agenten reinzuschicken, kann man sich das ja auch alles anschauen.
Und Anna Biselli hat mir auch noch erzählt, dass sie findet, vieles ist doch sehr stereotyp, was da gepostet wird, wenn man das so liest. Also sprich, man erkennt sehr schnell, dass es eine KI geschrieben hat und eben kein Mensch.
Was ist denn dein Fazit zu Moldbook? Also ist das vor allen Dingen eine lustige Spielerei oder doch etwas, das uns besorgen sollte?
Also gefährlich ist das in dem Sinne meiner Ansicht nach überhaupt nicht, weil es ja ein offenes Experiment ist. Also da kann ja jeder und jede reinschauen, was sich da entwickelt. Also es ist ja quasi so eine Art offenes Testlabor und wer Interesse hat, kann sich das anschauen. Eine andere Frage ist, was dann im weiteren Schritt mit diesen Erfahrungen gemacht wird, also wie die KI-Agenten dann gestaltet werden. Aber das ist ja dann eine Frage der weiteren Anwendung. Aber mir hat es offen gestanden jetzt nicht ganz so viel Spaß gemacht, sich da durchzuscrollen, weil du im Hinterkopf ja weißt, dass es eben keine echten Menschen sind, die da posten, sondern es ist so eine einzige große Spielwiese für Entwickler, die ihre KI-Agenten da ausprobieren wollen. Und das ist für den normalen User, also oft fand ich jetzt nicht ganz so spannend, wenn man jetzt selber kein Entwickler ist, aber ich habe jetzt für mich selber jetzt nicht ganz so viel da rausgezogen.
Und ich bin froh, dass wir noch mit Menschen arbeiten, also auch wenn mal kurz was schief geht, Michael, gar kein Problem, ist ja wunderbar. Wir sind eben noch keine KI. Das war Michael Meyer über das soziale Netzwerk für KI-Agenten Moldbook. Was es sonst noch Neues aus der Medienwelt gibt, das erfahren Sie gleich in den Mediennews der Woche.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Immer mehr Staaten erwägen ein Social-Media-Verbot nach australischem Vorbild, so nun auch Spanien. Ministerpräsident Sanchez kündigte einen entsprechenden Gesetzesentwurf für die kommende Woche an. In Zukunft soll in Spanien der Zugang zu Social Media für Jugendliche unter 16 Jahren verboten sein. Die Plattformen müssten entsprechende Systeme zur Altersüberprüfung einführen. Außerdem sollen Führungskräfte von sozialen Medien für illegale Inhalte und Hassrede haften. Auch die Manipulation durch Algorithmen und die Verstärkung illegale Inhalte soll strafbar werden. Sanchez sagte, Jugendliche müssten vor dem digitalen Wilden Westen geschützt werden und forderte andere europäische Staaten auf, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Ermittler der Pariser Staatsanwaltschaft haben in dieser Woche Büroräume der Plattform X in Paris durchsucht. Seit rund einem Jahr wird dort wegen des Verdachts ermittelt, dass Algorithmen gezielt rechtsextreme Inhalte verstärkt haben könnten. Neu im Fokus stehen dabei nun sexualisierte Deepfakes und Holocaust-Leugnung, die über den Chatbot Grok verbreitet worden sein sollen. Plattformeigentümer Elon Musk und die frühere Ex-Chefin Linda Yaccarino sind für den 20. April zu einer Vernehmung in Paris geladen. Auch die Europäische Kommission geht gegen X vor und hat im Januar ein Verfahren wegen Verbreitung illegaler Inhalte eingeleitet. Reporter ohne Grenzen hat in dieser Woche den aktuellen Report zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland vorgestellt. Zentrale Herausforderung für Journalistinnen und Journalisten im Jahr 2025 ist demnach die zunehmende Delegitimierung journalistischer Arbeit. Die Entwicklung wird durch politische Akteure, digitale Hetze und Publikationen, die gezielt mit Zuspitzung und Desinformation arbeiten, befeuert. Reporter ohne Grenzen hat insgesamt 55 Angriffe auf Medienschaffende und Redaktionen dokumentiert und verifiziert. Die Zahl fällt zwar niedriger aus als noch im Vorjahr, trotzdem bleibt die Berichterstattung auf Demonstrationen sowie bei Recherchen und Filmaufnahmen in rechtsextremen Milieus besonders gefährlich. Als Reaktion auf den Report rät der Deutsche Journalistenverband DJV Medienschaffenden dazu, vor Ort Recherchen über Demonstrationen und Veranstaltungen von extremistischen Gruppierungen nur noch im Team durchzuführen. Medienunternehmen sollten sich aktiv um den Schutz von Journalistinnen und Journalisten kümmern. Wir sprechen gleich noch mit Reporter ohne Grenzen hier weiter im Medienmagazin über den Report, aber vor allem auch über die geplante Vorratsdatenspeicherung, die einen großen Einfluss auf die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten haben könnte. Gleich nach Wolfman, Tell Us We're Crazy bei Radio 1.
1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Ja, alles hat ein Ende, nur die Vorratsdatenspeicherung nicht. Wenn Sie jetzt denken, Sie sind in einer Zeitmaschine gefangen, das ist doch eine Debatte von vor 10 Jahren, dann liegen Sie richtig und trotzdem falsch. Denn die Vorratsdatenspeicherung erlebt ein Revival. Es ist wie mit alter Mode, wo man sich manchmal auffragt, warum zur Hölle sind jetzt eigentlich die Baggy Pants wieder in? Das Bundesjustizministerium hat Ende Dezember 2025 einen neuen Gesetzesentwurf für die Vorratsdatenspeicherung zu Ermittlungszwecken vorgestellt. Eigentlich sollte eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland schon 2017 gesetzlich in Kraft treten. Noch im selben Jahr wurde die Speicherpflicht allerdings vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen ausgesetzt. Das Gericht verwies damals darauf, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mit EU-Recht vereinbar sei. Die Debatte ist also alles andere als neu, bekommt aber gerade wieder neue Brisanz. In der Zivilgesellschaft regt sich einiges an Widerstand, zum Beispiel bei der Gesellschaft für Informatik oder auch bei der Gewerkschaft Verdi. Auch Reporter ohne Grenzen mahnen gemeinsam mit einem Medienbündnis aus ARD, BDZV, Deutschlandradio, DJU, DJV, MVFP und dem Deutschen Presserat, VNet und dem ZDF den Abbau von Schutzrechten von Journalistinnen und Journalisten an. Darüber möchte ich jetzt mit Maximilian Jung sprechen, Referent Advocacy bei Reporter ohne Grenzen. Hallo Herr Jung.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Warum regt sich denn so viel Widerstand? Was steht denn nun genau in diesem Entwurf drin?
Also der Gesetzesentwurf, der ist dreigeteilt. Es geht einmal um die Vorratsdatenspeicherung und dann um Sicherungsanordnung und Funkzellenabfragen. Uns geht es um die ersten beiden Punkte, nämlich anders als das Justizministerium behauptet, geht es nicht nur darum, IP-Adressen und Portnummern anlasslos zu speichern, um Anschlussinhaber identifizieren zu können, sondern der Gesetzesentwurf geht in unseren Augen an entscheidender Stelle weiter und schreibt die Speicherung weiterer Verkehrsdaten vor. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, was das konkret bedeutet. Gleichzeitig werden Eingriffsschranken, also auf wessen Daten, wann und wie und bei welchen Strafraten zugegriffen werden können und welche Kontrollmechanismen dafür bestehen und Ausnahmeregelungen für Journalistinnen mit der Begründung abgebaut, man sammle ja weniger Daten und es ließen sich weniger Rückschlüsse daraus ziehen. Wir halten das ehrlich gesagt für unerklärlich und letztlich auch nicht vereinbar mit europäischer Rechtsprechung. Und genau deswegen protestieren wir das dagegen und haben eine Stellungnahme beim Justizministerium eingereicht.
Wenn es denn so kommt, wie es jetzt eben in diesem Entwurf drin steht, also dann hätten Strafverfolgungsbehörden einen ziemlich breiten Datenbestand zur Verfügung, auf den sie praktisch jederzeit und auch ohne richterliche Prüfung darauf zugreifen können. Was würde das für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten und natürlich auch den Schutz von Quellen bedeuten?
Ich denke, am deutlichsten wird das bei den Standortdaten, die ebenfalls zu den Verkehrsdaten zählen. Telekommunikationsprovider, die speichern die aus technischen und betrieblichen Gründen für eine Woche. Sie fallen unserer Lesart nach bereits in den Teil der Vorratsdatenspeicherung mit rein, also in die Daten, auf die letztendlich zugegriffen werden können. Das sind äußerst sensible Daten, denn mit Standortdaten lassen sich letztendlich Bewegungsprofile erstellen und somit herausfinden, wer sich wo regelmäßig aufhält. Und vielleicht noch wichtiger, wo man es nur in Ausnahmefällen tut, wenn man sich beispielsweise mit einer Quelle trifft. Diese Bewegungsprofile, die werden natürlich umso umfang- und ausschlussreicher, je länger Standortdaten gespeichert und ausgewertet werden können. Durch die Sicherungsanordnung verlängert sich der Zeitraum, in dem sie gespeichert werden sollen, erst auf 3 Monate und man kann sie dann mit richterlicher Anordnung sogar 6 Monate lang speichern und dann darauf zugreifen. Das bietet die Möglichkeit umfassender Überwachung. Natürlich ist es so, dass in Deutschland JournalistInnen nicht regelmäßig von Strafverfolgungsbehörden auf diese Art und Weise überwacht werden, aber letztendlich wird genau dafür die Infrastruktur geschaffen und das sind schwere Grundrechtseingriffe, die in unseren Augen nicht zulässig sind und die in einem Rechtsstaat auch ganz ehrlich schlecht zu Gesicht stehen.
Also die Politik, die argumentiert ja immer wieder, dass es um Kinderschutz ginge und eine effektivere Strafverfolgung. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut des Bundeskriminalamts, dann kommt dabei heraus, dass die Vorratsdatenspeicherung dafür gar nicht so relevant ist. Warum hält sich dieses Argument so hartnäckig und was wäre aus Ihrer Sicht die wirksamere und auch grundrechtsschonendere Alternative?
Es ist natürlich ein nützliches Argument für Strafverfolgungsbehörden und für die Regierung. Das sieht man ja sehr oft bei der Begründung für mehr Überwachung. Einen so schweren Grundrechtseingriff möchte man natürlich politisch und diskursiv durch etwas besonders Schützenswertes rechtfertigen. Und wer ist denn schon gegen Kinderschutz? Dabei hat die digitale Zivilgesellschaft schon lange gefordert, dass es grundrechtsschonende Alternativen wie beispielsweise das Quick-Freeze-Verfahren gibt. Die Sicherungsanordnungen, die lehnen daran an. Letztendlich geht es darum, Daten einzufrieren, die betrieblich ohnehin gespeichert werden und die dann mit richterlicher Anordnung quasi wieder aufgetaut werden können. Das bedeutet, es gibt keine Verpflichtung, anlasslos zusätzliche neue Daten zu speichern. Und wenn man die Eingriffsschranken bei den Sicherungsanordnungen im aktuellen Gesetzesentwurf wieder anheben würde, wäre das auch durchaus darstellbar in unseren Augen. Aber es darf eben nicht mit der Vorratsdatenspeicherung kombiniert werden. Außerdem sind wir eben dafür, klar zu definieren, bei welchen Straftaten das der Fall sein darf. Das sollen nur besonders schwere Straftaten sein. Es braucht richterliche Beschlüsse und klare Eingriffsschranken und außerdem Ausnahmeregelungen für Journalistinnen und andere Berufsgeheimnisträgerinnen.
In dieser Woche hatte Reporter ohne Grenzen auch den Report zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland vorgestellt. Wir haben auch darüber im Medienmagazin berichtet. In der deutschen Medienpolitik gibt es laut dem Report kaum Fortschritte zugunsten der Stärkung von Journalismus und Meinungsvielfalt. Was genau vermissen Sie?
Ich glaube, da kann man auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Maßnahmen, die ja beispielsweise auch, ich glaube, sehr oft diskutiert werden im Moment, ist die Durchsetzung von unseren Digitalgesetzen, wie dem Digital Services Act, Behörden dort mit notwendigen Mitteln auszustatten, dass sie tatsächlich auch gegen große Plattformen vorgehen können und sich politisch auch nicht aus den USA einschüchtern zu lassen dabei. Und andererseits gibt es aber auch Low-Hanging Fruit, die deutsche Regierung auch sofort umsetzen könnte, wie beispielsweise gemeinnützigen Journalismus auch als solchen zu würdigen und steuerlich besser zu stellen. Und zuletzt eine größere Aufgabe, die ich der Regierung mitgeben würde, wäre das Europäische Medienfreiheitsgesetz, das vom EU-Parlament verabschiedet worden ist, auch umzusetzen in Deutschland. Eigentlich gab es da eine Frist bis zum 8. August. Der Bund und die Länder hinken dahinterher. Und dabei gibt es in unseren Augen einige Regelungen hinsichtlich der Transparenz und dem Gegensteuern bei Fällen von Medienkonzentration und insbesondere zum Schutz von Journalistinnen hinsichtlich der Überwachung von Spionagesoftware. Etwas, das Reporter ohne Grenzen schon seit sehr langer Zeit kritisiert und auch die deutsche Regierung deswegen verklagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und wir glauben, dass solche Schutzmaßnahmen deswegen auch schon längst überfällig sind.
Das war Maximilian Jung von Reporter ohne Grenzen über die Sorge, dass eine neue Vorratsdatenspeicherung den Schutz von Journalistinnen und Journalisten aushöhlen könnte. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Was in den vergangenen 2 Jahren noch als Zukunftsszenario galt, lässt sich mittlerweile mit konkreten Zahlen belegen. KI-Suchmaschinen verändern das Nutzerverhalten beim Suchen und Finden von Informationen. Oder anders, wer schon eine Antwort durch KI bekommen hat, braucht nicht mehr auf die Seite des Nachrichtenmediums selbst zu gehen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Reichweite digitaler Medien. Letzte Woche war Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD Aktuell, hier im Medienmagazin zu Gast und hat das Phänomen für die Tagesschau beschrieben.
Es ist kein Tagesschau, dass KI das Nutzungsverhalten von Nachrichten verändert und das beobachten wir. Aber ich will mich gar nicht da auch so drum rumdrücken um eine konkrete Aussage. Also wir beobachten, dass wir unterm Vorjahrestraffic gerade liegen in der Reichweite. So circa 10% ist es derzeit. Aber es ist aus unserer Sicht noch zu früh, um das als generellen Trend auszumachen.
Düstere Propheten sagen, die Zeit von Google Zero stehe bevor. Eine Zeit, in der Google überhaupt keinen externen Traffic mehr auf die Webseiten der Publisher schickt, sondern nur noch KI-Antworten liefert. Wie können Medienanbieter auf die Entwicklung reagieren? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Medienunternehmer Sebastian Esser. Hallo, Herr Esser.
Hallo, Frau Sickert.
Wenn Suchmaschinen zu KI-Antwortmaschinen werden, wer kontrolliert dann überhaupt noch den Zugang zur Öffentlichkeit und was bedeutet das für die Sichtbarkeit von journalistischen Angeboten?
Weiterhin Google kontrolliert den Zugang zur Öffentlichkeit, ne, aber das war ja auch bisher schon so, wenn man ehrlich ist. Also der ganze Traffic von den Suchmaschinen, der kam ja auch bisher über Google-Algorithmen. Zum anderen Teil kam er halt über Social Media, da kontrolliert das Mark Zuckerberg und Elon Musk und die chinesische Regierung. Ja, also so ganz frei war das bisher halt auch nicht. Das verändert sich jetzt einfach, wer diesen Zugang reguliert.
Wenn man jetzt bei den Social-Media-Plattformen auch genauer hinhört, dann scheint es ja hier eine ganz ähnliche Entwicklung zu geben. Also Inhalte kommen nicht mehr von den Kreatoren selber, wozu ja auch Redaktionen gehören würden, sondern die kommen eben von KI selbst, werden generiert und verteilt. Riskieren Meta, Google und Co. damit vielleicht auch gerade ihre wichtigste Ressource, menschliche Aufmerksamkeit und menschliches Vertrauen?
Ich würde argumentieren, ja. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich natürlich nicht so gute Daten habe wie diese Silicon Valley-Firmen, die ja natürlich, für die das eine sehr wichtige Frage ist. Oder wir alle wissen, dass es so ist. Also das hat Mark Zuckerberg selber und im O-Ton auch gesagt. Er geht davon aus, dass die dritte Ära von Social Media angefangen hat. Die erste war, wo ich Freunde, Familie, Kollegen mich ausgetauscht habe. Das kennen wir alle so aus den 10er Jahren, wo Facebook so aufkam. Dann kam die Ära, wo das Ganze überging zu Creators, also Leute, die das professionell betrieben haben, Millionen Followers haben, auch ganz viel Geld damit verdient haben. Und jetzt, zumindest sagt das Zuckerberg, und darauf weist ja auch viel hin, weil die großen AI-Anbieter auch aktiv daran arbeiten. Und OpenAI hat ja sogar eine eigene Social-Media-App gelauncht, die nur noch aus künstlich erzeugten Videos besteht. Das heißt, da legt sich so eine dritte Schicht auf diese Social-Media-Kanäle drauf. Und das ist auch nicht mehr wirklich Social-Media. Also dieser Begriff, der ist einfach missverständlich inzwischen, sondern das sind so Entertainment-Kanäle. Ich weiß nicht, also ich kenne es nur von mir selbst, man sitzt da, scrollt da durch, irgendwann tut der Daumen weh, aber dass man da irgendwie interagiert oder mit echten Menschen interagiert, das ist halt gar nicht mehr wahr. Und ich glaube aber, dass auf Dauer das auch ein Problem wird für Social Media, jetzt nicht übermorgen, aber überübermorgen, weil am Ende wollen wir Menschen, glaube ich, uns mit anderen Menschen verbinden und uns nicht von irgendwelchen künstlichen Videos irgendwelches Zeug vorsetzen lassen, die am Ende, ja, das sind ja nicht wirklich interessante Dinge, sondern die verstopfen sozusagen unser Gehirn. Und es gibt so einen Begriff, der nennt sich Algorithmusmüdigkeit, wo wir einfach so den Eindruck haben, von diesen ganzen Bilderströmen, die ohne Unterlass auf uns einströmen, ist man einfach nur müde.
Und aufgrund dieser Entwicklung sagen Sie ja wie andere Medienunternehmer auch, dass eine Community heute wertvoller ist als Reichweite. Aber wie kann man damit Geld verdienen?
Also ich glaube, und dazu muss man sagen, dass ich eine Plattform betreibe, die genau das anbietet. Insofern bin ich keine neutrale Quelle an der Stelle. Aber ich glaube, und das zeigen auch unsere Zahlen, dass man mit seiner Community direkt Geld verdienen kann, indem man sie einfach bittet, Geld zu bezahlen. Wir zahlen jeden Monat über 1,7 Millionen Euro aus an solche MedienmacherInnen in Deutschland, deren Communities bereit sind, diese Arbeit zu finanzieren, weil sie ihnen wichtig ist und weil diese Menschen dahinter ihnen wichtig sind. Und wenn man sich unsere quasi die Zahl dieser Mitglieder anguckt, dann sind die größer als die fast alle Medien in Deutschland, was die Digitalabos angeht. Das heißt, da entsteht eine große alternative Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, noch nicht zu allen durchgedrungen. Aber damit kann man auch auf völlig andere Art und Weise, auf einem anderen finanziellen Niveau, sehr professionelle Medien heutzutage finanzieren.
Es gibt ja durchaus ein paar Vorreiter, die also schon stark auf die Community setzen und sich auch über diese finanzieren. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Ein Beispiel habe ich selber mitgegründet, das ist das Magazin Krautreporter, das sich zu 100% aus Mitgliedschaftsbeiträgen und einem Mitgliedschaftsprogramm finanziert. Es gibt aber auch andere Medien. HörerInnen des Medienmagazins werden wahrscheinlich über Medien kennen, dass ein digitales Medienmagazin ist, das sich auch komplett über seine Community finanziert. Aber auch traditionellere Medien wie Titanic finanzieren einen Gutteil des Umsatzes inzwischen über die Community und über Steady. Und dann gibt es so einen sogenannten Longtail von super vielen kleineren Publikationen, die sich in ganz kleinen Nischen-Communities aufbauen. Und ein ganz großer Teil von unseren Kunden sind auch Podcaster, weil gerade das Audiomedium natürlich eins ist, was sehr persönlich ist und man als Hörer und Hörerin den Eindruck hat, dass man da mit jemandem fast schon persönlich eine Beziehung führt, Fachbegriff parasoziale Beziehung, und die ist dann auch für einen Teil des Publikums Geld wert.
Trotzdem kann man das auch kritisch sehen, weil wir natürlich unter Umständen auf eine sehr fragmentierte Medienwelt zulaufen. Also wir stehen vielleicht vor so einer Art Zweiteilung. Wir haben zum einen irgendwie die KI-optimierten Massenfeeds und auf der anderen Seite aber eben sehr viele kleine, zahlende, aber auch durchaus loyale Communities. Was bedeutet das denn wiederum für Journalismus und eben auch für ja eine gesicherte Information für Menschen, also über kleine Communities hinweg?
Ja, also erstmal finde ich das gut, wenn diese kleinen Communities solide finanziert sind und stabil sind, weil die machen sich halt unabhängig von diesen großen Medien und dadurch wird der Journalismus auch unabhängiger, weil da niemand mehr, sei es in Amerika oder in irgendwelchen großen Medienunternehmen, am Hebel sitzt und sozusagen als Türsteher kontrolliert, wie wir uns informieren. Das Problem für Medien insgesamt, aber eben auch für diese kleinen Medien ist, dass es immer schwieriger wird, überhaupt ein Publikum zu erreichen und ein neues aufzubauen, weil eben, wie eben beschrieben, die Social-Media-Kanäle und auch die Suchkanäle, das sind ja die beiden großen Ströme, die sozusagen dazu führen, dass Leute mich überhaupt erstmal kennenlernen, weil das zunehmend kaputt geht. Und da versuchen wir oder versuche ich immer zu argumentieren, dass es sehr wichtig ist, sich dieses Publikum zu sichern, dass man sich nicht darauf verlassen sollte, dass man auf lange Sicht Zugriff hat auf die Kontakte bei Instagram, bei X und so weiter, sondern dass man sie bitten soll, die E-Mail-Adresse zu hinterlassen, dass man überhaupt noch in Kontakt bleiben kann.
Sebastian Esser über Google Zero und eine mögliche Rettung des Journalismus durch die menschliche Community. Und die Medienbranche, die wehrt sich auch. Im September 2025 reichte eine Allianz aus NGOs, Verbänden und Organisationen der Medienwirtschaft bei der Bundesnetzagentur Beschwerde ein. Nach Auffassung der Unterzeichner verletzt Google mit seinen KI-generierten Antworten in der Suche zentrale Vorgaben des Digital Services Act mit gravierenden Folgen für die Medienvielfalt. Eine offizielle Entscheidung dazu steht aber noch aus. Vielen Dank, Sebastian Esser.
Danke auch.
Ich darf Sie für heute verabschieden vom Medienmagazin. Machen Sie es gut. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.